Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb, zu unserer Katechismus-Sendung heute am Grünen Donnerstag oder Hohen Donnerstag. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Doris Frey und ich darf Sie durch diese Stunde begleiten. Der heutige Grünen Donnerstag ist der erste der sogenannten drei österlichen Tage, dem Triduum Paschale. An diesem Tag erinnert sich die Kirche an das letzte Abendmahl und die Nacht vor dem Leiden Jesu. Mit der Abendmesse am Gründonnerstag beginnt die Feier vom Leiden, Sterben und Auferstehen Christi. Doch eigentlich gedenken wir des Leidens, Sterbens und Auferstehens Christi nicht nur in diesen Tagen, sondern in jeder heiligen Messe und, was uns oft wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist, jedes Mal, wenn wir im Glaubensbekenntnis bekennen, Jesus Christus für uns gekreuzigt, gestorben und begraben. In unserer Sendung heute möchten wir uns deshalb mit genau jenen Punkten des Katechismus auseinandersetzen, die sich dem Geheimnis, das wir am heutigen Gründonnerstag feiern, widmen. Wenn Sie den Katechismus schon bereitlegen wollen, wir starten dann auf der Seite 189 mit dem Punkt 610. Es freut mich, dass Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz uns diese Punkte näher erläutern wird. Grüß Gott, Herr Pfarrer Rellstab.
Ja, grüß Gott, Frau Frey, und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wie gesagt, es soll heute besonders um jene Aussagen des Katechismus der katholischen Kirche gehen, die sich dem Gründonnerstag und dem Geschehen, das diesem Tag zugrunde liegt, widmen. Woher kommt eigentlich dieser Name Gründonnerstag, Herr Pfarrer Rellstab?
Ja, da gibt es an und für sich viele verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Die besten zwei sind meiner Ansicht nach jene, dass es vom lateinischen Wort Virides, das sind die Grünen, hergeleitet wird. Und das sind damals die Büßer gewesen, die im Gegensatz zum grünen Holz, das Jesus ja ist, eben dürres Holz gewesen sind. Jesus hat ja den weinenden Frauen gesagt, weint nicht über mich, sondern über euch und eure Kinder. Wenn das schon am grünen Holz geschieht, was soll dann erst mit dem dürren Holz geschehen? Und die Büßer waren das dürre Holz und sollten eben wieder grün werden durch das, was Jesus Christus für uns am Kreuz gewirkt hat. Das ist das eine, die eine Herleitung. Die andere ist die Herleitung über das althochdeutsche Wort Greinen. Und das steht für das Weinen. Also damals, am Gründonnerstag haben die Büßer natürlich geweint, oder einfach die Christen haben geweint, weil es der Anfang des Leidens Jesu waren. Das sind die beiden schönsten Erklärungen. Es gibt dann noch andere von der liturgischen Farbe. Grün, als es noch keinen richtigen Farbkanon gab, konnte man auch am Gründonnerstag die grünen Messgewänder anziehen und man zog auch ein grünes Schultertuch an und von daher könnte es sich auch ableiten. Mhm. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten zum das Gründonnerstag ableiten. Hoher Donnerstag dagegen sagt dann eben, dass es ein hoher Tag ist, der hohe Tag der Einsetzung der Eucharistie und des Priestertums, worauf wir jetzt eben in unserer Sendung heute zu sprechen kommen werden.
Und da beginnen wir gleich mit dem Punkt 610 auf der Seite 189 im Katechismus. Dort lautet die Überschrift: Beim letzten Abendmahl nahm Jesus die freie Hingabe seines Lebens vorweg. In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, gab Jesus seiner freien Hingabe feierlich Ausdruck im Mahl mit den 12 Aposteln. Am Abend vor seinem Leiden, als er noch in Freiheit war, machte Jesus dieses letzte Mal mit seinen Aposteln zur Gedenkfeier der freiwilligen Hingabe seiner selbst an den Vater zum Heil der Menschen. Dazu heißt es im Lukasevangelium: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und bei Matthäus: Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Ja, hier versucht der Katechismus uns in das Geheimnis des letzten Abendmahls einzuführen. Paulus sagt im 1. Korintherbrief im Kapitel 11, was er alles empfangen hat, das gebe er auch weiter. Und es ist die Feier der Heiligen Messe, wie sie von Anfang an unter den Christen gefeiert worden ist. Und so sagt Paulus, eben in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm er dann das Brot und den Wein und verwandelte Brot und Wein indem er dann sagte, das ist mein Leib und das ist mein Blut, das für euch hingegeben und für euch vergossen wird. Der Katechismus macht darauf aufmerksam, dass Jesus in einer absoluten Freiheit sich hingegeben hat. Er hat in Freiheit das Mahl gefeiert, das letzte Abendmahl, das natürlich eine Erinnerung ist an das Paschamahl beim Auszug aus Ägypten. Er hat mit den 12 Jüngern dieses Mahl gefeiert und in Freiheit hat er sich dann hingegeben in seinem Leib und in seinem Blut. Wir werden dann später noch sehen, dass eben dies eine Gedenkfeier ist, eine Gedenkfeier in einer speziellen Art und Weise. Wegen der Nähe zur Passion ist in der heiligen Messe, also im letzten Abendmahl, all das bereits vorweggenommen, was Jesus dann in seiner Passion leiden wird. Es ist, so sagt der Katechismus, machte Jesus dieses letzte Mahl mit seinen Aposteln zur Gedenkfeier der freiwilligen Hingabe seiner selbst an den Vater zum Heil der Menschen. Ja, immer wieder, wenn wir dieses Abendmahl in der heiligen Messe feiern, dann gedenken wir der freiwilligen Hingabe Jesu an den Vater, der sich ganz hingibt und als Zeichen dieser Hingabe sich eben in Leib und Blut uns Menschen hingibt in der heiligen Kommunion. Das ist im Grunde genommen etwas ganz Gewaltiges, das wir nie genügend ergründen können. Etwas, das unser Verstand wirklich bei weitem überschreitet. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Und der Sohn gibt sich uns als Nahrung mit Leib und Blut. Das ist das, was wir am Hohen Donnerstag in besonderer Weise in dieser Abendmahlsmesse begehen.
Die Eucharistie, die Jesus in dieser Stunde einsetzt, wird zum Gedächtnis seines Opfers. Er nimmt die Apostel in seine eigene Hingabe hinein und fordert sie auf, diese weiterzuführen. Damit setzt er seine Apostel zu Priestern des neuen Bundes ein. Im Johannesevangelium heißt es dazu: Ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind.
Wie ich vorhin angetönt habe, sagt jetzt der Katechismus hier, dass das Abendmahl, das letzte Abendmahl, eine Verbindung hat zum Kreuzesereignis, zu seinem Leiden, die letzte Stunde, sein Opfer am Kreuz. Und tatsächlich ist die heilige Messe das letzte Abendmahl. Jedes Mal, wenn wir heilige Messe feiern, das Gedächtnis, also die Erinnerung an das Opfer Christi am Kreuz. So wie Christus am Kreuz sein Leben hingegeben hat, so gibt er sein Leben immer wieder hin in der heiligen Messe. Jedes Mal, wenn wir die Messe feiern, gedenken wir an dieses unfassbare Erlösungsgeheimnis, an diese unvorstellbar große Liebe Gottes zu uns Menschen, die Jesus am Kreuz gezeigt hat. Und darüber hinaus nimmt er auch die Apostel in dieses Opfer hinein. Und Jesus sagt den Aposteln, dass auch sie ein Opfer der Hingabe für die Menschen werden sollen. Dass sie ihr eigenes Leben hinopfern in der Verkündigung des Evangeliums, in ihrem Lebensstil für Christus und zum Heil der Menschen. Und auf diese Weise führen sie das Opfer Christi weiter. Also Jesus betont, dass die Apostel selber, die die Messe dann feiern, in derselben Art sich für die Menschen hingeben sollen. Und damit setzt er seine Apostel zu Priestern ein. Das ist das ganz Wichtige in diesem Zusammenhang mit dem Abendmahlsereignis, mit dem letzten Abendmahl. Er hat so die Apostel, indem er ihnen den Auftrag gab, das Opfer Christi weiterzuführen und selber Opfer zu sein, die Apostel zu Priestern geweiht. Das Priestertum ist untrennbar verbunden mit der Weitergabe der Eucharistie, mit der Feier der Eucharistie. Und das ist etwas, das viele nicht so richtig verstehen. Im Abendmahlsaal hat Jesus ganz klar die Apostel auch zu Priestern geweiht. Auch wenn das nicht so explizit jetzt in den Texten der Bibel steht, so ist es eine uralte Tradition der Kirche, dass das Priestertum auf den Abendmahlsaal zurückgeht. Und eben weil Jesus ihnen sagt, sie sollen das Opfer weiterführen. Tut dies zu meinem Gedächtnis. In der Heiligen Messe sagen wir dann beim Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Also solange Jesus noch auf die Rückkehr wartet, feiern wir das Opfer Christi, die Erlösungstat Christi. Und wenn er dann zurückkommt, dann braucht es dieses Opfer der Eucharistie nicht mehr, weil dann alles erneuert wird. Ein neuer Himmel und eine neue Erde wird es geben und wir werden alle in eine neue Situation umgewandelt. Auch wir werden in das neue Leben hineingenommen werden. Aber solange wir hier sind, tun wir das immer wieder als Gedächtnis des Todes und der Auferstehung, wenn wir die heilige Messe feiern. Jesus hat gesagt, ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Welt geheiligt sind. Jesus hat sich für die Apostel geheiligt, damit auch sie in der Wahrheit wachsen und diese Wahrheit den Menschen weitergeben und dann auch die Menschen in der Heiligkeit geheiligt werden oder in der Wahrheit geheiligt werden. Also das ist ein wunderschöner Text bei der Nummer 611, wo der Katechismus deutlich hinweist auf die Verbundenheit zwischen Priestertum und Eucharistie. Und das feiern wir ja immer wieder am Hohen Donnerstag. Am Morgen, wenn der Bischof die Chrisammesse hält, dann versammelt er alle Priester aus seiner Diözese um sich und die Priester sprechen, erneuern dann an diesem Tag ihr priesterlichen Versprechen. Sie versprechen also noch einmal, dass sie wirklich als Priester in der Treue zu Christus und zur Kirche und zum Bischof leben wollen. Das macht man eben am Hohen Donnerstag, weil der Tag vom Hohen Donnerstag mit der Einsetzung des Abendmahls auch die Einsetzung des Priestertums verbindet.
Jetzt wird heute auch viel über das Priestertum diskutiert, geredet, aber wenn man es so betrachtet, dass Jesus wirklich beim letzten Abendmahl, sozusagen in seiner letzten Stunde, in der Stunde angesichts des Todes, wo man wirklich nur noch das macht, was einem ein Herzensanliegen ist, sage ich jetzt mal, wo man nur noch das Wichtigste macht und genau in dieser Stunde hat er das Priestertum eingesetzt, ist eigentlich auch ein Zeichen der Wichtigkeit, wie wichtig es ihm war, oder nicht?
Ja, ganz bestimmt. Weil es die Nähe auch zum Kreuz ist, zeigt sich auch, das Priestertum ist eine Kreuzesnachfolge in besonderer Weise. Gerade der Priester soll auf der einen Seite Christus nachfolgen bis zum Kreuz und auf der anderen Seite die Gegenwart des Kreuzesereignisses, dieses wunderbaren Heilsereignisses, die Erlösungstat Gottes durch die Feier der Heiligen Messe in der Welt gegenwärtig halten, bis Christus wieder zurückkommt. Das zeigt schon die Wichtigkeit dieser beiden Sakramente, die nicht voneinander getrennt werden können.
Im Katechismus geht es weiter mit dem Punkt 612, die Todesangst in Gethsemane. Den Kelch des neuen Bundes, den Jesus in seiner Darbringung beim Abendmahl vorweggenommen hatte, nahm er in seiner Todesangst in Gethsemane aus den Händen des Vaters entgegen, indem er gehorsam war bis zum Tod, wie es der heilige Paulus im Philipperbrief ausdrückt. Jesus betet: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Er äußerte so den Abscheu, den seine menschliche Natur vor dem Tod empfindet. Wie unsere Natur ist die seine ja zum ewigen Leben bestimmt, aber im Unterschied zu der unseren ist sie völlig frei von Sünde, die den Tod nach sich zieht. Vor allem aber ist sie in die göttliche Person des Urhebers des Lebens, des Lebendigen, aufgenommen. Mit seinem menschlichen Willen stimmt er zu, dass der Wille des Vaters geschieht und nimmt so den Tod als Erlösungstod an, um unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz zu tragen.
Hier wiederholt der Katechismus ein bisschen das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Also den Kelch des neuen Bundes, den Jesus in seiner Darbringung beim Abendmahl vorweggenommen hatte, nahm er in der Todesangst in Gethsemane aus den Händen des Vaters entgegen. Jesus hat nach der Einsetzung des Abendmahles im Gethsemane, also im Ölgarten, gebetet. Und dabei wurde ihm bewusst, wie groß das Leiden ist. Und bei diesem Anblick des unfassbaren Leidens wurde er fast ein bisschen schwach und konnte fast nicht mehr weiter. Die Angst trieb ihm sogar Bluttropfen auf die Stirn, die dann auch heruntergefallen sind. Und er hat gerungen um den Willen Gottes. Und er hat den Vater gebeten: Vater, wenn du kannst, dann mach, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Also der Kelch des Leidens, das ganze Leiden, das durch die Sünde aller Menschen, aller Generationen, von Adam bis zum allerletzten Menschen symbolisiert ist, diese ganze massive Sünde der Menschheit, alles musste er auf sich nehmen. Und der Teufel hat ihm natürlich dann eingegeben: Das kannst du nicht, das schaffst du nicht, da bist du zu schwach dazu. Und Jesus hat den Vater gebeten: Mach, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist das ganz große Vorbild auch für uns, wenn wir in unseren Situationen fast nicht mehr weiter können, wenn wir fast am Boden zerdrückt sind, wenn wir einen so riesigen Berg von Problemen sehen und nicht mehr weiter wissen, dann sind wir auch oft versucht zu beten: Mach, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht. Nimm ihn einfach weg und befreie mich davon. Und dann hinzufügen: Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Weil das Leiden Jesu war nötig, um eben uns alle von der Macht der Sünde zu befreien. Und die Macht der Sünde ist es, uns auszuschließen vom Himmel. Es war am Anfang an so, durch den Sündenfall, als die Menschen dann aus dem Paradies vertrieben worden sind und die Himmelstüren verschlossen wurden und niemand konnte zurück. Das ist die Macht der Sünde. Und wir sind dann in der Taufe reingewaschen worden von dieser Sünde. Und sozusagen ist auch die Fußwaschung ein Bild für dieses Reingewaschensein. Einerseits durch die Taufe, andererseits durch das Wort des Herrn, das er verkündet hat. Anteil haben am Herrn, indem wir die Taufe auf uns nehmen und in der Taufe eben das Erlösungswerk Christi am Kreuz für uns persönlich in Anspruch nehmen dürfen und andererseits immer wieder gereinigt werden durch das Wort Gottes, indem wir uns bemühen, nach dem Wort Gottes zu leben. Das ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Also wir sind befreit worden durch die Taufe, aber wir fallen halt immer wieder in die Sünde. Und die Sünde hat auch nach der Taufe die Macht, uns von dem Himmel auszuschließen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Sünde immer wieder auf Christus werfen. Wenn wir sie wieder abgeben, indem wir sie bekennen, auch sakramental in der Heiligen Beichte, dann wird uns diese Sünde weggenommen. Dann kann sie Jesus wieder an dieses Holz des Kreuzes nageln. Dann ist es wieder eingesetzt, eingelegt, hineingelegt in diesen Kelch, in diesen bitteren Kelch, von dem Jesus gesprochen hat, der Vater möge ihn wegnehmen. So werden unsere Sünden vergeben und so wird die Macht der Sünde gebrochen. Und wir haben gerade durch das Opfer Christi am Kreuz den Zugang zum Himmel. Also in diesem Gebet äußert er den Abscheu, den seine menschliche Natur vor dem Tod empfindet. Ja, einerseits hat er Angst vor dem Tod oder die menschliche Abscheu vom Tod, sagt der Katechismus, und andererseits ist es eben auch die Angst vor diesem riesigen Berg der Sünden der Menschen. Ich kann das ja gar nicht. Ich bin nicht fähig, all diese Sünden zu leiden, zu sühnen, all dieses Unheilvolle wieder gut zu machen. Dann heißt es weiter: Wie unsere Natur ist die seine ja zum ewigen Leben bestimmt, aber im Unterschied zu unseren ist sie völlig frei von Sünde, die den Tod nach sich zieht. Vor allem aber ist sie in die göttliche Person des Urheber des Lebens, des Lebendigen aufgenommen. Also hier sagt der Katechismus deutlich, dass wir alle zum Leben bestimmt sind. Aber Jesus ist ohne Sünde und deshalb kann er sühnen. Und kann er Sünden auf sich nehmen? Wir müssen unsere Sünden ablegen. Und die Sünde, die zieht den Tod nach sich, heißt es hier sehr deutlich. Das ist eben das, die Macht der Sünde, die uns vom Himmel ausschließt, die uns in den Tod führt. Und deshalb ist die Sünde, ich betone das immer wieder, ist die größte Gefahr unserer Seele. Und wir sollten sie wirklich meiden. Und wir können sie einerseits meiden, und wenn wir sie begangen haben, dann können sie wieder Jesus hinlegen. Und so ist Jesus natürlich dann der Lebendige, der Ursprung des Lebens geworden. Mit seinem menschlichen Willen stimmt er zu, dass der Wille des Vaters geschieht. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Und so nimmt er den Tod als Erlösungstod an, um unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz zu tragen. Also indem er bereit war, ans Holz des Kreuzes zu gehen, hat er die Sünden der Menschen ans Kreuz genagelt und uns so den Zugang zum Leben wiedergegeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist Erlösung, und das müssen wir als Christen immer wieder vor Augen haben. Das ist nicht irgendwie, etwas Oberflächliches, sondern das ist der Kern des Christlichen. Das ist nicht Nebensächlichkeit im christlichen Glauben, sondern das ist der Kern. Wir sind erlöst, aber wir müssen diese Erlösungstat Christi auch von ganzem Herzen annehmen.
Liebe Zuhörer, wenn Sie erst jetzt eingeschaltet haben, wir sind mitten in der Katechismus-Sendung. Heute am grünen Donnerstag betrachten wir jene Abschnitte aus dem Katechismus der katholischen Kirche, die sich mit eben diesem Geheimnis des Hohen Donnerstags, des grünen Donnerstags, auseinandersetzen. Wir kommen nun zum Punkt 613. Die Betrachtungen macht für uns Pfarrer Thomas Reltstab aus Oberonnen in der Schweiz. Der Tod Christi ist das einzige und endgültige Opfer. Der Tod Christi ist das österliche Opfer, worin das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, die endgültige Erlösung der Menschen vollzieht. Zugleich ist er das Opfer des neuen Bundes, das den Menschen wieder in die Gemeinschaft mit Gott versetzt, indem er den Menschen mit Gott versöhnt durch das Blut, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden.
Der Katechismus sagt hier wunderschön, dieses österliche Opfer, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ja, Kreuz ist Hinwegnahme der Sünde der Welt, aller Menschen, der ganzen Welt, aller Zeiten. Das wird hinweggenommen, weil Jesus ohne Sünde ist, weil er der Gottessohn ist. Es wird später dann noch gesagt, dass eben kein noch so heiliger Mensch diese Möglichkeit gehabt hat, um die Sünden der Menschheit hinwegzunehmen. Nur Gott selber konnte das. Und das war die endgültige Erlösung der Menschheit. Und deshalb ist es auch das Opfer des neuen Bundes. Weil durch den neuen Bund, den Christus am Kreuz gestiftet hat, der Mensch wieder in Gott den Frieden findet oder mit Gott versöhnt wird, wieder in die Gemeinschaft mit Gott versetzt wird. Durch das Blut, das Christus am Kreuz vergossen hat, zur Vergebung unserer Sünden, haben wir wieder Freundschaft mit Gott und haben wir wieder die Möglichkeit, nach unserem Leben, wenn wir entsprechend auch die Taufgnade leben, in den Himmel, in die volle Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott eintreten können.
Dieses Opfer Christi ist einmalig. Es vollendet und überholt alle Opfer. Es ist zunächst eine Gabe Gottes, des Vaters selbst. Der Vater gibt seinen Sohn dahin, um uns mit sich zu versöhnen. Gleichzeitig ist es eine Opfergabe des menschgewordenen Gottessohnes, der aus freiem Willen und aus Liebe im Heiligen Geist sein Leben seinem Vater darbringt, um unseren Ungehorsam zu sühnen.
Das verstehen wir sehr gut. Hier kommt das Wort Opfer sehr oft zum Ausdruck. Das Opfer Christi ist also seine Hingabe am Kreuz. Früher musste man im Alten Bund verschiedene Opfer Gott darbringen. Es waren Tieropfer. Man musste die Erstgeborenen auslösen, man musste Sühnopfer für die eigenen Sünden darbringen und so weiter. Deshalb auch dieser Handel mit Tieren im Tempelhof, wo man die Leute dann hingingen und dann entsprechend ihrer Position oder dessen, was sie getan haben, Tiere kaufen mussten, um sie dann zu schlachten und so Gott aufzuopfern. Im Hebräerbrief heißt es aber, es war unmöglich, dass Blut von Tieren uns von den Sünden reinwaschen konnten. Und deshalb hat das Opfer Christi all die alttestamentlichen Opfer abgelöst und als nicht mehr gültig, nicht mehr wichtig dargestellt. Christus hat als Sohn Gottes sein Leben hingeopfert und das Blut Christi hat uns von den Sünden gereinigt. Und dieses Blut Christi ist dann auch in der Taufe über uns gekommen und das Blut Christi kommt in der Eucharistie über uns. Und wenn wir wieder in Sünde fallen, kommt das Blut Christi wieder ganz besonders in der Heiligen Beichte über uns, weil nur das Blut Christi uns von Sünden reinwaschen kann. Und dieses Opfer, das Wort Opfer, also die Hingabe des Lebens, das ist ein ganz wichtiges Opfer eben auch für das letzte Abendmahl oder für die Heilige Messe, die wir feiern. Die Heilige Messe ist nicht nur einfach eine Mahlfeier, wo wir miteinander das Brot des Herrn essen, sondern eben die Heilige Messe ist die Erinnerung und die unblutige Wiederholung des Opfers Christi am Kreuz. Und deshalb beten wir, ich wiederhole das noch einmal, beim Geheimnis des Glaubens, also das Geheimnis der Heiligen Messe besteht darin, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, also Tod und Auferstehung geschehen jetzt real in dieser Heiligen Messe, die wir feiern, bis du kommst in Herrlichkeit. Wir werden so lange die Heilige Messe feiern, dieses Opfer Christi auf den Altären der Welt, bis Christus in seiner Herrlichkeit wieder zurückkommt. Wir sind dankbar, dass Gott, der Vater, uns seinen Sohn als Opfer hingegeben hat. Und wir sind dankbar, dass Christus freiwillig dieses Opfer auf sich genommen hat, um eben uns von unserem Ungehorsam zu erlösen, von unseren Sünden zu befreien, um unsere Schuld zu sühnen. Das ist der Kern dessen, was wir am Hohen Donnerstag feiern.
Dann kommen wir zum Punkt 615. Jesus setzt seinen Gehorsam an die Stelle unseres Ungehorsams. Wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern wurden, so werden auch durch den Gehorsam der einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. Durch seinen Gehorsam bis zum Tod wurde Jesus zum leidenden Gottesknecht, der stellvertretend sein Leben als Sühnopfer hingab, die Sünden von vielen trug und so die vielen gerecht macht, indem er ihre Schuld auf sich lädt. Jesus hat unsere Sünden wieder gut gemacht und Gott dem Vater für sie Genugtuung geleistet.
Schön und sehr, sehr schön, wie hier der Katechismus noch einmal sehr tief erklärt, was durch das Opfer Christi geschehen ist. Es wird hier der Römerbrief im Kapitel 5, Vers 19 des heiligen Paulus zitiert, wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünden wurden. Also Adam hat gesündigt und durch diese Sünde Adams ist die Sünde, der Fall, der Sündenfall auf alle Menschen weitergegeben worden. Das ist also eine Verbundenheit, werden auch die vielen zu Sündern. So werden auch durch den Gehorsam des einen, damit ist gemeint Jesus Christus, den Gehorsam Christi, die vielen zu Gerechten gemacht werden. Also alle, die dieses Erlösungswerk Christi, diesen Gehorsam Christi am Kreuz annehmen, die werden gerecht gemacht werden. Und dann heißt es, durch seinen Gehorsam bis zum Tod wurde Jesus zum leidenden Gottesknecht, der stellvertretend sein Leben als Sündopfer hingab, wie es da in Jesaja im 53. Kapitel beim Lied des Gottesknechtes heißt. Also die Sünden von vielen trug er und die vielen wurden gerecht gemacht. Es ist ja immer wieder eine gewisse Diskussion über die vielen oder alle. Es gibt ja auch dann in der neuen Messe, im neuen Messbuch wird es dann umgewandelt werden in treuer Übersetzung zum lateinischen Urtext. Das Blut, das für euch und für viele hingegeben wird. In den vielen sind einfach vor allem gemeint natürlich jene, die das Opfer Christi auch wirklich annehmen. Das Wort viele bringt ein bisschen stärker zur Ausdruck, dass man auch freiwillig das Erlösungsopfer Christi annehmen muss. Es ist zwar für alle, möglich, oder für alle hat sich Christus hingegeben, er wollte alle erlösen, aber nicht alle werden automatisch erlöst, nicht einmal durch die Taufe werden sie automatisch erlöst, sondern sie müssen auch mitarbeiten mit diesem Erlösungswerk. Sie müssen dieses Erlösungswerk auch persönlich annehmen, indem sie eben entsprechend den Geboten gemäß, Geboten Gottes gemäß leben. Also das bedeutet, dass viele, und da muss man sich nicht skandalisieren, wenn das geändert wird, sondern es bringt sehr schön zum Ausdruck, dass Gott uns nicht ohne unsere Mitarbeit erretten wird. Wir sind frei, und dieser freie Wille, den Gott uns geschenkt hat, der kommt halt auch in der Erlösung zum Ausdruck. Er erlöst uns nicht ohne uns, er löst uns mit uns. Das ist etwas ganz Wichtiges. Jesus hat unsere Sünden wieder gut gemacht und Gott dem Vater für sie Genugtuung geleistet. Jesus hat alles gemacht. Er hat die ganze Sünde gesühnt. Er hat sie vernichtet. Aber es wird erst dann für uns fruchtbar, wenn wir entsprechend dieses Opfer annehmen und ein Leben führen, wie es Gott gefällt.
Jesus vollendet sein Opfer am Kreuz. Die Liebe bis zur Vollendung gibt dem Opfer Christi seinen Wert und bewirkt, dass es erlöst und wieder gut macht, sühnt und Genugtuung leistet. Jesus hat bei der Hingabe seines Lebens um uns alle gewusst, uns alle geliebt. Die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben, also sind alle gestorben. So heißt es im 2. Korintherbrief. Kein Mensch, selbst nicht der größte Heilige, wäre imstande, die Sünden aller Menschen auf sich zu laden und sich als Opfer für alle darzubringen. Doch Kraft der göttlichen Person des Sohnes in Christus, die über alle menschlichen Personen hinausgeht und sie zugleich umfängt und Christus zum Haupt der ganzen Menschheit macht, kann das Opfer Christi für alle erlösend sein.
Das ist nochmal genau das, was ich vorhin erklärt habe mit dem Viele und dem Alle. Die Liebe Gottes ist wirklich für alle gewesen, aber für alle erlösend die Wirkung, aber es wird nur für viele, für diejenigen, die es annehmen, dann wirklich auch zur, sagen wir, zur Befreiung für das ewige Leben, zum Angeld für das ewige Leben. In diesem Abschnitt wird eben noch gesagt, was ich auch schon erwähnt habe, kein Mensch, selbst nicht der größte Heilige, wäre imstande, die Sünden aller Menschen auf sich zu laden und sich als Opfer für alle darzubringen. Das konnte tatsächlich nur Gott selber. Und in Jesus Christus hat Gott uns ja seinen Sohn geschenkt und er hat in seiner Hingabe am Kreuz uns alle erlöst, alle Menschen. Alle, ohne Ausnahme, weil Gott alle Menschen erschaffen hat und alle mit unsagbarer Liebe liebt, ohne irgendjemanden auszuschließen. Er liebt wirklich alle, er liebt jeden einzelnen Menschen. Er liebt nicht unbedingt das Tun der Menschen, die manchmal böse sind und manchmal große Sünder sind, aber er liebt jeden Menschen und gibt jedem Menschen immer wieder die Möglichkeit, umzukehren und das Heil wieder zu empfangen. Dafür hat Christus sein Blut am Kreuz vergossen. Und dieses Blut dürfen wir immer wieder in Anspruch nehmen.
Durch sein heiligstes Leiden am Holz des Kreuzes verdiente er uns Rechtfertigung, lehrt das Konzil von Trient und betont so den einzigartigen Charakter des Opfers Christi als des Urhebers des ewigen Heils, wie es im Hebräerbrief heißt. Und die Kirche verehrt das Kreuz, indem sie singt, O heiliges Kreuz, sei uns gegrüßt, du einzige Hoffnung dieser Welt.
Hier lenkt uns der Katechismus noch auf das Symbol des Kreuzes. Das Kreuz hatte ja eine sehr negative Reputation. Es war das Todesinstrument für die größten Verbrecher, für die Griechen eine Torheit, für die Juden ein Ärgernis, aber für die Christen ist es eben das Zeichen der Erlösung, das Zeichen des Heiles. Und jedes Mal, wenn wir ein Kreuz sehen, mit oder ohne Korpus, mit oder ohne Kruzifix, dann soll uns diese Erinnerung, diese Tat Christi am Kreuz in Erinnerung gerufen werden. Und wir sollten in Dankbarkeit aufschauen, dass da am Kreuz unsere Erlösung stattgefunden hat. Und jedes Kreuz, das wir sehen, sollte uns ermuntern, der Erlösungstat Christi entsprechend zu leben, indem wir uns gerecht und in der Liebe bewegen, indem wir das Gute tun und das Böse und das Sündhafte möglichst lassen.
Dann kommen wir zum letzten Punkt der heutigen Betrachtungen. Es ist der Punkt 618, in dem es um unsere Teilnahme am Opfer Christi geht. Der Kreuzestod ist das einmalige Opfer Christi, des einzigen Mittlers zwischen Gott und den Menschen. Doch weil er sich in seiner menschgewordenen göttlichen Person gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt hat, bietet sich allen die Möglichkeit, sich mit diesem österlichen Geheimnis in einer gottbekannten Weise zu verbinden. Jesus fordert seine Jünger auf, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen, denn er hat für uns gelitten und uns ein Beispiel gegeben, damit wir seinen Spuren folgen. Er will diejenigen, denen sein Erlösungsopfer zuerst zugute kommt, an diesem Opfer beteiligen. Das gilt vor allem für seine Mutter, die in das Mysterium seines erlösenden Leidens tiefer hineingenommen wird als jeder andere Mensch. Und die heilige Rosa von Lima sagte, es gibt keine andere Leiter, um zum Himmel emporzusteigen, als das Kreuz.
Mit diesem Abschnitt lädt uns der Katechismus der katholischen Kirche ein, in eine Spiritualität des Kreuzes hineinzuwachsen. Mit vorsichtigen Worten versucht der Katechismus uns zu helfen, im Kreuz eben nicht einen Skandal zu sehen, sondern die Möglichkeit, am Erlösungswerk des Herrn teilzunehmen. Der Katechismus erklärt, dass wir alle unsere Kreuze tragen. Jeder hat sein Kreuz. Das Kreuz, das sind unsere Leiden, unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten, unsere Sorgen, unsere Krankheiten, aber auch die Kreuze dieser Welt mit Drogensucht und Abtreibung und Prostitution und Kriegen und all dieses riesige Leid, das es hier gibt, die Ungerechtigkeiten im Bankensektor und was es alles gibt, all dieses riesige Leid, das Menschen einander zufügen, der Hungersnot und Naturkatastrophen, all das sind Kreuze, persönliche Kreuze oder soziale Kreuze. Und jeder muss sein Kreuz tragen. Jeder muss sein Kreuz tragen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der Katechismus sagt hier etwas eigentlich sehr Schönes. Jedes Kreuz, das wir tragen, ist eine Anteilnahme am Kreuz Christi. Oder mit anderen Worten, in jedem meiner persönlichen Leiden, wie immer das aussieht, ist Christus als Gekreuzigter gegenwärtig. Und so kann ich immer wieder in einer schwierigen Situation gerade aus diesem Gedanken Trost schöpfen. Wenn das Kreuz drückt, dann ist Jesus ganz, ganz nahe bei mir. Das Kreuz, mein persönliches Kreuz, ist fast eine Art Gegenwart des Herrn auf besondere Weise in meinem Leben. Es gibt keine andere Leiter, um zum Himmel emporzusteigen, als das Kreuz. Dieses Wort der heiligen Rosa von Lima könnte mit vielen anderen Zitaten von Heiligen noch ergänzt werden. Es gibt tatsächlich keinen anderen Weg zur Erlösung als das Kreuz. Gott hat das Kreuz erwählt, um die Menschen zu erlösen. Und weil wir einfach als Menschen gefallen sind, durch die Urschuld, obwohl sie in der Taufe vergeben wird, ist das Kreuz einfach unser täglicher Begleiter. Und nur im Annehmen des Kreuzes und in der Verbindung mit Christus, dem Gekreuzigten, wird das Leiden für uns zu einer Leiter, die in den Himmel führt werden. Und das möchte ich Ihnen allen wünschen, dass Ihre Kreuze gerade in diesem hohen Donnerstag helft, dass Sie den Weg in den Himmel beschreiten können. Haben wir einfach Mut, Ja zu sagen zu dem Leiden, das Gott uns auferlegt hat. Wir wissen nicht, warum, wir können es nicht erklären, Unsere Warum-Fragen, die werden erst bei der Rückkehr Christi oder in dem Moment, wenn wir zurückgehen zum Herrn, in der Vollkommenheit erklärt und beantwortet werden. Das sagt Paulus im 2. Thessalonicher Brief auf sehr schöne Art und Weise. Also warten wir beharrlich auf die Rückkehr Christi, beziehungsweise gehen wir unseren Weg in der Treue zu Christus und tragen wir das Kreuz mit ihm. Er ist mit uns und er lässt uns nie fallen. Er hat alles getan für uns am Kreuz und wir tun ein bisschen etwas für ihn, indem wir unser Kreuz mit ihm tragen.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Rellstab, für diese Betrachtungen des Katechismus, die uns über diesen Hohen Donnerstag berichten, beziehungsweise über das Geheimnis, das wir an diesem Hohen Donnerstag, dem Grünen Donnerstag, auch feiern. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein. Sie können gerne eine CD noch bestellen von dieser Sendung bei unserem CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20 oder die Sendung steht Ihnen auch in unserem Podcast auf der Homepage www.horeb.org zur Verfügung. Bei uns geht es in Kürze dann weiter live aus Rom. Wir dürfen eintreten in die Feier des Mysteriums und gemeinsam mit Papst Benedikt XVI. Die Abendmahlsmesse feiern. Um 17.20 Uhr, wie gesagt, geht es bei uns weiter live aus Rom. Herr Pfarrer Rellstab, nochmals herzlichen Dank. Dürfen wir Sie am Ende der Sendung noch um Ihren Segen bitten, gerade auch für die Feier der kommenden Tage dieses großen Mysteriums und auch dieser großen Tage, die uns immer mehr in diese Erlösung mit hineinnehmen.
Sehr gerne, ja. Der allmächtige Gott, möge Sie auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen segnen, denen die Kraft geben, ihr tägliches Kreuz auf sich zu nehmen und Christus nachzufolgen. Er möge Sie stärken im Glauben, der Hoffnung, in der Liebe, im Vertrauen auf seine Hilfe und seinen Beistand. Er möge Ihnen Gesundheit verleihen an Körper, Seele und Geist und die Gesundheit auch immer wieder herstellen, wie es seinem Heilswillen entspricht. Er möge Sie schützen vor allen Mächten des Bösen und Sie bewahren für das ewige Leben. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Alles Gute, einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Doris Frey.